NDR Info. Echo des Tages.
Was da heute in Berlin passierte, das ist schon sehr ungewöhnlich in der Geschichte des Bundestages. Die schwarz-gelbe Koalition wollte in erster Lesung das umstrittene Betreuungsgeld verabschieden, aber das Vorhaben scheiterte. Es waren nicht genügend Abgeordnete anwesend. Ein Hammelsprung und seine Folgen. Wir berichten und kommentieren. Weitere Themen. Machtprobe in Kairo. Nach dem Spruch des Verfassungsgerichts droht Ägypten politisches Chaos. Zusammenarbeit angeboten. Französischer Premier kommt Angela Merkel entgegen. Pfundiger Geldsegen. Wie Großbritannien sich auf die Euro-Krise vorbereitet. Flugdrohnen für Putin. Russland wird nun auch unbemannte Flugobjekte bauen. Bluttat bei Peine. Ein Familienvater tötete seine 4 Kinder. Und das EM-Spiel in der ukrainischen Bergbaustadt Donetsk wurde unterbrochen wegen eines Gewitters direkt über dem Stadion. Die Ukraine sollte gegen Frankreich spielen, aber der Dschungelregen dort macht es unmöglich. Mal sehen, ob es in den nächsten Minuten weitergeht. Mein Name ist Hermann Krause. Einen schönen guten Abend. Selten war ein Gesetzesvorhaben so umstritten wie das Betreuungsgeld. Zuletzt haben sich selbst die Frauenvereinigungen in der CDU kritisch geäußert. Auch in der FDP gibt es Widerstand. Die Opposition ist sowieso dagegen. Und die verweigerte sich heute komplett im Bundestag. Der Hammelsprung machte dies deutlich. Aber auch die Regierungsparteien, die waren wohl schlecht vorbereitet. Aus Berlin zu dem denkwürdigen Tag im Parlament heute, Volker Schaffranke.
Politik ist auch immer große Bühne mit mehr oder weniger guten Darstellern. Und dass es heute für die erste Lesung des umstrittenen Betreuungsgeldes Schicht im Schacht hieß, war ein Theaterdonner vom Feinsten. Petra Pau, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, schaute von ihrem hohen Sessel ins Parlament hinunter und sah, weit vor Beginn der Debatte zum Betreuungsgeld, gähnende Leere. Viele Stühle der Opposition waren verwaist, aber auch zahlreiche bei CDU und FDP. So ließ sie per Hammelsprung durchzählen. Dazu müssen die Abgeordneten einzeln durch eine Tür gehen und geben damit ihre Stimme ab.
Es gab Streit im Präsidium des Bundestages zu den Mehrheitsverhältnissen. Dann ist ein sogenannter Hammelsprung vorgesehen. Mit diesem Hammelsprung wird gleichzeitig die Beschlussfähigkeit des Bundestages überprüft. Es waren nur 211 Abgeordnete an der Abstimmung beteiligt. 310 hätten teilnehmen müssen, um den Bundestag beschlussfähig zu machen. Damit ist die Sitzung für heute beendet.
Ein legitimer parlamentarischer Trick, hieß es aus den Reihen der Opposition. Renate Künast von den Grünen.
Es ist eines ganz klar, die schwarz-gelbe Koalition ist nicht in der Lage, für ihre Projekte eine Beschlussfähigkeit des Deutschen Bundestages herzustellen. Logische Folge dieser Handlungsunfähigkeit von Schwarz-Gelb ist, dass das Betreuungsgeld heute nicht in erster Lesung beraten werden konnte.
Lange Gesichter und große Empörung bei CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe.
Wir brandmarken dieses Verhalten in aller Deutlichkeit als unparlamentarisch. Und selbstverständlich werden wir im Vertrauen auf unsere Argumente weiter unser politisches Projekt Betreuungsgeld verfolgen.
Und sein Kollege von der CSU, Alexander Dobrindt, ist richtig sauer.
Es war ein kleines, dreckiges Foulspiel der Oppositionsparteien, allen voran der SPD. Das ärgert mich. Das ist ein Gefrierpunkt der demokratischen Kultur, der erreicht ist.
Festzuhalten bleibt, CDU und FDP konnten ihre Reihen nicht schließen und das Betreuungsgeld ist erstmal auf die lange parlamentarische Bank zurückgeschoben worden. Das Ziel, das umstrittene Betreuungsgeld noch vor der Sommerpause durch den Bundestag zu bekommen, ist passé. Dazu müsste es eine Sondersitzung geben, die Union und auch die FDP offenbar bisher nicht beantragt haben, erklärte der SPD-Politiker Thomas Oppermann.
Die Koalition hat im Ältestenrat keinen Antrag auf eine Sondersitzung gestellt. Und ehrlich gesagt, sie wäre auch nicht gut beraten. Sie sollte jetzt einsehen, dass man dieses Gesetz nicht durchpeitschen kann.
Ein Etappensieg für die Gegner des Betreuungsgeldes. Ob es eine Sternstunde des Parlaments gewesen ist, darüber wird sicherlich noch länger heftig gestritten.
Volker Schaffranke über eine gescheiterte Lesung. Die Verabschiedung des Betreuungsgeldes vor der Sommerpause ist also eher unwahrscheinlich. Vielleicht ist das Ganze auch eine gute Entwicklung, denn in der Bevölkerung wird das Betreuungsgeld eher negativ bewertet. Europa muss sparen, so die Kritik, aber die Deutschen, die leisten sich eine Herdprämie. Im Moment ist erst einmal in Sachen Betreuungsgeld so etwas wie eine Erziehungspause eingelegt. Dazu ein Kommentar von Leo Bawerlmann.
Was für ein Coup. Was jahrelange politische Diskussionen nicht vermochten, gelingt nun mit Hilfe eines juristischen Tricks. Das Betreuungsgeld ist erst einmal vom Tisch. Vor der Sommerpause wird es nicht mehr verabschiedet, was auf den ersten Blick gar keine großen Auswirkungen hat, denn das Betreuungsgeld soll es ja erst ab Januar 2013 geben. Da ist im Herbst also noch genügend Zeit, es auf den Weg zu bringen. Der zweite Blick jedoch offenbart politische Abgründe. Die Opposition hat die Geschäftsordnung des Bundestages für politische Zwecke missbraucht. Dabei hat die Geschäftsordnung nur einen einzigen Zweck. Sie sorgt dafür, dass der Bundestag reibungslos arbeiten kann, dass die Debatten im Plenum stattfinden, dass mit Argumenten gekämpft wird und nicht mit Tricks. Und natürlich ist es ein schmutziger Trick, wenn 60, 70 Abgeordnete der Opposition im Foyer des Bundestages herumstehen und nicht ins Plenum gehen, wo gerade gezählt wird, wie viele Abgeordnete überhaupt da sind. Womöglich wäre der Bundestag doch beschlussfähig gewesen, wenn alle, die da waren, auch reingegangen wären. Rot-Grün-Dunkelrot sollte sich in Zukunft mit dem Wehklagen über die steigende Politikverdrossenheit ein wenig zurückhalten. Wer statt des Degens den Vorschlaghammer rausholt, um seinen Gegner niederzumachen, darf sich nicht wundern, wenn das Publikum sich angewidert abwendet. Zur Erinnerung, es ging heute nicht um Krieg und Frieden, es ging nur um das Betreuungsgeld. Noch mehr Federn hat allerdings die Regierung gelassen. Und das nicht erst heute. Sie hatte versucht, das Betreuungsgeld im Eiltempo durch den Bundestag zu peitschen und dazu sogar die Arbeit in den Ausschüssen behindert. Da hatte es schon angefangen mit den schmutzigen Tricks. Heute nun hatten alle Abgeordneten, die nur irgendwie in der Nähe des Plenums waren, 20 Minuten Zeit, sich dort einzufinden. Überall im gesamten Bundestag, sogar auf den Toiletten, schrillte die Bundestagsklingel. Selbst wenn man mal im Büro seine Ruhe haben will, keine Chance. Diese Klingel lässt sich nirgendwo abstellen. Und dennoch überhörte ein großer Teil der schwarz-gelben Abgeordneten den Ruf. Sie waren entweder schon im Wochenende oder sie hatten schlicht keine Lust. Und so ließen sie die eigene Regierung scheitern. Später soll man dann den ein oder anderen Betreuungsgeldgegner aus Union und FDP mit breitem Grinsen gesehen haben. Diese Politiker sollten jetzt endlich einmal das Visier öffnen und in ihren eigenen Parteien dafür sorgen, dass der Gesetzentwurf zum Betreuungsgeld in den Schredder wandert. Eine breite Bevölkerungsmehrheit lehnt das Betreuungsgeld ab. Eine breite Mehrheit der Politiker in Berlin auch. Um es zu verhindern, braucht man keine Tricks, sondern nur ein bisschen Anstand.
Den Ruf überhört. Ein Kommentar war das von Leober Werlmann. Ägypten steht vor einer ungewissen Zukunft. Gestern erklärte das oberste Verfassungsgericht, die Unregelmäßigkeiten bei den Parlamentswahlen seien derart gravierend gewesen, dass es nun Neuwahlen geben müsse. Besonders die Muslimbrüder und die Salafisten, die im Parlament gut vertreten sind, sprechen nun von einem Militärputsch und wollen das Urteil ignorieren. Hinzu kommt, dass das Verfassungsgericht die Kandidatur von Ahmed Shafik bei den anstehenden Präsidentschaftsstichwahlen am Sonntag bestätigte. Shafik war Ministerpräsident unter Mubarak und wird von den demokratischen Kräften in Ägypten strikt abgelehnt. Insgesamt also eine gefährliche Entwicklung. Aus Kairo dazu Hans-Michael Ill.
In Ägypten gehen die Diskussionen um die beiden Urteile des Verfassungsgerichts weiter. Inzwischen verlautete aus Militärkreisen, es bedürfe nach dem Urteil des Gerichts, dass die Zusammensetzung des Parlaments verfassungswidrig sei, keines offiziellen Beschlusses mehr zur Auflösung des Parlaments. Dem widersprechen Abgeordnete, die weiter am Sitzungsplan des Gremiums für die kommende Woche festhalten wollen. Die Muslimbrüder, deren Mehrheit im Parlament durch eine Neuwahl in Gefahr kommen könnte, äußerten sich kritisch zu den Urteilen. Ihr Präsidentschaftskandidat Mohamed Morsi drohte offen mit Konsequenzen für den Fall, dass Vertreter des Mubarak-Regimes versuchten, die Wahlen zu fälschen. Wir werden unsere Reise fortsetzen und alles genau beobachten. Sollte es zu Wahltäuschungen kommen, wissen wir, was nötig ist. Eine Revolution gegen die Kriminellen und eine Revolution gegen diejenigen, die diese Kriminellen decken. Eine Revolution, bis die Ziele der Revolution vom 25. Januar 2011 erreicht sind. Den Tag über blieb es in Kairo und anderen Städten des Landes ruhig. Größere Protestaktionen sind erst für den Abend geplant. Immer mehr Menschen kamen im Lauf des Tages auf den Tahrirplatz im Zentrum Kairos, um gegen die Urteile zu protestieren. Es ist doch klar, wer seine Rechte bekommen will, sagt dieser Mann, der muss hierher kommen, um seine Forderungen zu stellen. Der oberste Militärrat wird die Forderungen nicht erfüllen und auch die Muslimbruderschaft wird nichts dafür tun. Das Volk muss jetzt entscheiden und die Dinge vorantreiben. Und jede Kraft, die dem Volk etwas vorschreiben will, ist hier nicht willkommen. Viele der Demonstranten auf dem Platz haben sich Boykottkampagnen gegen die Stichwahl um das Präsidentenamt angeschlossen. Ab morgen Morgen sind mehr als 50 Millionen Ägypter aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen. Neben dem Muslimbruder Mohamed Morsi steht auch Mubaraks letzter Ministerpräsident Ahmed Shafik zur Wahl. Es wird mit einer sehr geringen Wahlbeteiligung von nicht mehr als 30% gerechnet.
Hans-Michael Ehl berichtete aus Kairo. Der neue französische Präsident Hollande empfing bekanntlich am Mittwoch die SPD-Führung im Élysée-Palast und demonstrierte damit, wem seine Sympathien gehören. Steinmeier, Steinbrück und Gabriel im Allerheiligsten, das war ein Affront auch gegen die Kanzlerin. In der Berliner Koalition wurde dies heftig kritisiert. Heute nun bemühte sich Premierminister Jean-Marc Ayrault um Schadensbegrenzung. Deutschland und Frankreich müssten Hand in Hand eine Lösung suchen. Es dürfe, so der Sozialist, keine Gegnerschaft zu Angela Merkel aufgebaut werden. Aus Paris, Johannes Ducher.
Wer heute Morgen in ganz Frankreich kurz nach 8 das Massenprogramm Europe 1 einschaltete, musste sich wundern. Der französische Ministerpräsident Ayrault und der prominente Moderator El Kabash sprachen Deutsch miteinander.
Wir haben eine gemeinsame Verantwortung, Europa eine Zukunft zu geben. Und wie Mitterrand und Kohl, François Hollande und Frau Merkel sind davon überzeugt.
Das restliche Frankreich ist davon nicht ganz so überzeugt, denn seit die Bundeskanzlerin in ihrer Regierungserklärung von scheinbar einfachen Lösungen gesprochen hat, die das Mittelmaß in Europa zum Maßstab erklären würden, sind viele Franzosen davon überzeugt, dass nur der neue französische Präsident und seine Regierung gemeint gewesen sein könnten. Oppositionschef Copé:
La manière dont François Hollande
Die Art, wie François Hollande jeden Tag wieder Deutschland herausfordert, macht mir umso mehr Sorgen, als wir mit Deutschland ja keine Kraftprobe brauchen, sondern danach suchen müssen, wie wir gemeinsam die Zukunft Europas gestalten können in diesen schwierigen Zeiten. Kurz vor dem EU-Gipfel versucht der französische Premierminister Jean-Marc Ayrault jetzt die Wogen zu glätten. Frankreich als Anführer einer europäischen Koalition gegen Deutschlands konservative Regierung? Absolut nicht. Das wäre eine ganz schlechte Position. Eine Anti-Merkel-Front wäre absolut nicht meine Haltung und es ist auch nicht die Frankreichs. Genauso wenig hält der Premierminister von einer angeblichen Koalition der Haushaltssünder, also Frankreich gemeinsam mit den anderen Mittelmeerländern, die unter dem Spardiktat des EU-Fiskalpakts leiden. Ich hielte das für einen großen politischen Fehler, der uns keine Lösung bringen würde. Was aber Sinn macht, dass wir uns zuerst zu viert vor dem EU-Gipfel treffen. Und das wird passieren. Präsident Hollande trifft Frau Merkel, Herrn Monti aus Italien und Herrn Rajoy aus Spanien am 22. Deutschland und Frankreich sind es, die gemeinsam auf dem europäischen Gipfel in 10 Tagen eine Lösung finden müssen, meint Jean-Marc Ayrault. Es wird einen engeren Dialog geben als bisher, sagt er. Im Interview, das inzwischen auf Deutsch auf den Internetseiten einiger großer Tageszeitungen wiedergegeben wird, wollte Moderator El Kabash dem Ministerpräsidenten nicht nachstehen.
Und das ist nicht heute Morgen kein Frankreich gegen Deutschland.
Nein, das wäre ein schwerer politischer Fehler, nicht nur für unsere beiden Länder, sondern auch für Europa.
Jetzt können wir nur hoffen, dass auch unsere Kanzlerin mal ein bisschen Französisch lernt. Mit Spannung schaut nicht nur die Finanzwelt am Sonntag nach Griechenland, die gesamte EU. Sie ist in Aufruhr. Sollten nämlich die Linksradikalen siegen, die sich weigern, die Sparauflagen umzusetzen, dann könnte dies der Anfang vom Ende des Euro für Griechenland sein. Die EZB, die Europäische Zentralbank, jedenfalls hält sich bereit, um möglichen Marktturbulenzen entgegenzuwirken. Und die EU steht in Hab-8-Position. Dazu aus Brüssel, Martin Bohne.
Auch unmittelbar vor dem erneuten Urnengang der griechischen Wähler gilt in Brüssel, ja nicht über das reden, was danach kommen könnte.
We first need a result from the elections. And I really have no detail to share with you or any plans to share with you.
Wir brauchen erst die Ergebnisse der Wahlen und ich kann wirklich keine Einzelheiten oder irgendwelche Pläne mitteilen, so die Sprecherin der EU-Kommission. Die Vorbereitungen auf den Ernstfall, wenn sich am Sonntag die Reformgegner durchsetzen sollten oder erneut eine Pattsituation eintritt, laufen in Brüssel unter Top Secret. Die Präsidenten der EU-Kommission und des Europäischen Rates, Barroso und Van Rompuy, befinden sich am Sonntagabend bereits im mexikanischen Los Cabos, wo am Montag der Gipfel der G20-Staaten beginnt. Sie haben eine Erklärung angekündigt. Die Bundeskanzlerin und die Führer anderer wichtiger EU-Länder werden erst gegen Mitternacht nach Mexiko aufbrechen und können sich also notfalls noch schnell absprechen. Geplant ist aber nichts. Auch die Finanzminister der Eurozone wollen am Sonntagabend nun doch nicht miteinander konferieren. Es gäbe, so kurz nach dem Wahlergebnis, noch nichts zu entscheiden. Zuvor hieß es, dass Eurogruppenchef Juncker eine Telefonkonferenz anberaumt hätte. Klar ist allerdings, dass die Notenbanken Gewehr bei Fuß stehen, um eventuellen Marktturbulenzen am Montagmorgen entgegenzuwirken. EZB-Chef Draghi sagte, dass man den kreditwürdigen Banken weiter genügend Geld zur Verfügung stellen werde, um eine Kreditklemme zu vermeiden. Unbestätigten Informationen zufolge ist auch eine koordinierte Aktion großer Zentralbanken zur Stabilisierung der globalen Finanzmärkte in Vorbereitung. Denkbar sind auch Eingriffe in den Devisenmarkt, um einen Absturz des Euro zu bremsen. Sollten sich die Spar- und Reformgegner in Griechenland eindeutig durchsetzen, könnten aber auch sehr schnell noch drastischere Maßnahmen nötig werden. Um zu verhindern, dass die verunsicherten Bürger dann ihre Konten vollends leer räumen und die Euro aus dem Land schaffen, müssen wohl der Kapitalverkehr mit dem Ausland gekappt und Grenzkontrollen eingeführt werden. Die EU-Kommission hat durchblicken lassen, dass an solchen Szenarien gearbeitet wird.
Martin Bohne war das aus Brüssel. Wir haben es gehört, das Rezept der Zentralbanken gegen die Euro-Krise lautet zumeist immer niedrige Zinsen und mehr Kapital für die Banken. Auch den Briten fällt nichts anderes ein als eine Geldschwemme. Das Bankensystem soll geflutet werden mit 100 Milliarden Pfund. Woher diese kommen, diese Frage scheint vorerst nicht so vordringlich zu sein. Mehr Geld für britische Banken aus London, Thorsten Huhn.
Großbritannien wappnet sich gegen die Auswirkungen der Euro-Krise. Die Regierung in London will den Banken des Landes Geld zu günstigen Konditionen zur Verfügung stellen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Die Banken würden mit billigen Krediten versorgt, um selbst mehr Geld verleihen zu können, kündigten Finanzminister Osborne und Zentralbankchef King an. Osborne sagte:
"We are not powerless in the face of the Eurozone.
Wir sind nicht machtlos angesichts des Schuldenberges der Eurozone. Gemeinsam können wir genügend Mittel bereitstellen, um unsere Wirtschaft gegen die Krise vor unserer Haustür zu verteidigen. Wir machen Kredite für Familien zugänglich, die ihr eigenes Heim kaufen wollen, und für Unternehmen, die ihre Geschäfte ausweiten wollen. Wir geben den Banken Liquidität. Es geht um 80 Milliarden Pfund, fast 100 Milliarden Euro, die Banken zinsgünstig erhalten sollen. Das heißt, zu einem Satz, der unter den Marktzinsen liegt. Sie bekommen die Mittel aber nur, wenn sie nachweisen, dass sie selbst ausreichend Kredite an Unternehmer und Verbraucher vergeben. Fließen soll das Geld in den kommenden Wochen. Zentralbankchef King bezeichnete die Situation als ernst. Eine schwarze Wolke hat die Stimmung verschlechtert, sodass sich Unternehmen und Haushalte auf die vor ihnen liegenden Stürme vorbereiten müssen. Das Ergebnis ist, dass niedrigerer Konsum zu geringeren Einkommen führt, und das führt zu schlechteren Aussichten für das Wachstum. King wies darauf hin, dass sich die konjunkturellen Aussichten auch in anderen wichtigen Ländern verschlechtert haben. Als Beispiele dafür nannte er China und Brasilien. Die Zentralbank will die Unternehmen auch mit zinsgünstigen kurzfristigen Krediten versorgen, wenn dafür Sicherheiten hinterlegt werden. Die britische Regierung hat in den letzten Wochen immer wieder die Länder der Eurozone aufgefordert, die Probleme endlich anzugehen und zu lösen. London lehnt es aber ab, sich finanziell an Hilfsaktionen für gefährdete Länder zu beteiligen. Großbritannien leidet derzeit selbst unter einer Rezession, führt diese aber auf die Probleme der Eurozone zurück. Um dem seit der Finanzkrise 2008 angeschlagenen Bankensektor zu helfen, hat die Bank von England ihren Leitzins bereits vor einiger Zeit auf den Rekordtiefstand von 0,5% gesenkt. Zudem hat sie bisher Anleihen im Wert von 325 Milliarden Pfund aufgekauft, um so den Kreditinstituten zu Liquidität zu verhelfen. Der Chef der Bank von England zeigte sich kämpferisch.
In the United Kingdom we can.
Wir im Vereinigten Königreich können und werden da durchkommen. Aber es wäre naiv, so zu tun, als ob irgendjemand von uns jetzt schon weiß, wann der Sturm aus Übersee vorüberzieht und der wirtschaftliche Himmel sich wieder aufheitert. Die Briten rechnen also damit, dass sie noch eine Weile unter der Krise der Eurozone leiden werden.
Innen- wie außenpolitisch hat sich Wladimir Putin seit seinem Amtsantritt als Hardliner präsentiert. So lehnte Russland zweimal UN-Resolutionen zu Syrien ab. Nach Aussagen der amerikanischen Außenministerin liefert Moskau weiterhin Kampfhubschrauber an Assad. Die internationalen Beziehungen sind zudem überschattet von dem Raketenabwehrsystem, mit dem die NATO angeblich heranfliegende Raketen aus dem Iran abfangen will. Putin hatte mehrfach mit ernsthaften Konsequenzen gedroht. Nun will er Drohnen bauen lassen. Dazu aus Moskau Christina Nagel.
Ohne Drohnen geht es nicht mehr, dessen ist sich der russische Präsident sicher. Die Entwicklung und der Bau eigener unbemannter Flugzeuge sei mit Blick auf die Modernisierung der Luftwaffe die wichtigste Aufgabe, erklärte Putin bei einem Stützpunktbesuch in der Schwarzmeerregion Krasnodar. Wir brauchen die ganze Palette, einschließlich automatisierter Angriffs-, Aufklärungs- und anderer Komplexe. Rund 10 Milliarden Euro will die russische Regierung zur Verfügung stellen. Die besten russischen Konstrukteure und Wissenschaftler sollen in das Projekt einbezogen werden. Kooperationen mit ausländischen Herstellern seien wünschenswert, erklärte Putin, auch wenn diese natürlich niemals ihre beste Technik verkaufen würden. Die müsse Russland schon selbst herstellen. Russland hatte zuletzt Drohnen in Israel gekauft. Im Mai wurde bekannt, dass das russische Militär mit einem israelischen Hersteller über eine weitere Lieferung im Wert von 53 Millionen Dollar verhandelt. Die Nachfrage nach unbemannten Aufklärungs- und Angriffsflugzeugen ist in den vergangenen Jahren extrem gestiegen. Experten schätzen den Markt auf 6 Milliarden Dollar, Tendenz steigend. Auch die NATO-Staaten setzen verstärkt auf den Einsatz von Drohnen. Grundsätzlich, erklärte Putin, spiele die Luftwaffe eine immer wichtigere Rolle bei den Streitkräften. Das hätten die jüngsten lokalen Konflikte gezeigt. Was ich für wichtig und vorrangig halte? Die Entwicklung von Luftwaffenkomplexen für die strategischen Nuklearkräfte. Wir sollten unter anderem neue strategische Bomber mit großer Reichweite entwickeln. Ich weiß, dass das kostenintensiv und kompliziert ist, auch vom wissenschaftlich-technischen Standpunkt aus. Und trotzdem muss mit dieser Arbeit begonnen werden. Nicht zuletzt wohl auch mit Blick auf die Pläne der NATO, ein Raketenabwehrsystem in Europa zu errichten. Natürlich wäre es besser, wenn unsere Partner darauf verzichten würden. Schritte, die zur Auflösung des strategischen Gleichgewichts führen können, werden unausweichlich zu einer Reaktion unsererseits führen. Es wird ein neues Wettrüsten geben. Es wäre besser, all die Mittel für friedliche Zwecke zu gebrauchen, aber das ist nicht unsere Entscheidung. Wir müssen darauf reagieren und wir haben alle Möglichkeiten dazu. Unter anderem will die russische Führung Kurzstreckenraketen vom Typ Iskander in Kaliningrad an der Grenze zu Polen stationieren. Ein führender russischer Militär hatte unlängst für den Fall der Fälle auch einen Erstschlag gegen das Raketenabwehrsystem nicht ausgeschlossen. Der stellvertretende Verteidigungsminister hatte den Westen gewarnt, Russlands Schlagkraft zu unterschätzen. Es sei ein Irrtum zu glauben, dass Russland über nichts anderes als, so wörtlich, rostiges Material verfüge.
Es war ein Wettbewerb um ein großes Renommee und um sehr viel Geld. 16 deutsche Universitäten bewarben sich um den begehrten Titel einer Elite-Universität. Das Ganze nennt sich Hochschulexzellenzinitiative. Und die Würfel, sie sind gefallen. Dazu Henning Hubert.
11 deutsche Hochschulen bilden ab heute den begehrten Kreis der Elite-Unis und darunter finden sich gleich 5 Aufsteiger. Die Universitäten Köln, Bremen, Tübingen, Humboldt-Universität Berlin und TU Dresden. In der Entscheidungsrunde in Bonn überzeugten ihre Zukunftskonzepte für die Spitzenforschung erstmals den Bewilligungsausschuss aus Wissenschaft und Politik. Die Unis Mainz und Bochum sind mit ihren Neuanträgen gescheitert. Alle 9 Siegerunis aus der ersten Runde der Exzellenzinitiative waren erneut angetreten. Weiter drin in der Elite-Liga sind die beiden Münchner Unis, die FU Berlin, Aachen, Konstanz und Heidelberg. Überraschend ausgeschieden sind die Unis Karlsruhe, Freiburg und Göttingen. Die wichtigste im Bewilligungsausschuss, ausgestattet mit 16 Stimmen, so viel wie ihre Länderkollegen zusammen, war Bundesforschungsministerin Annette Schavan. Sie bewertet den Wettbewerb positiv.
Wir wissen um die gestiegene internationale Sichtbarkeit und wie stark die Exzellenzinitiative die Universitäten in Deutschland positiv verändert hat, wie sehr sie Dynamik ins Wissenschaftssystem gebracht hat.
Besonders überraschend das Ausscheiden Karlsruhes. Karlsruhe hatte zwar laut Annette Schavan ein exzellentes Zukunftskonzept, aber bei einem Baustein in dem Wettbewerb versagt. Karlsruhe hat kein Exzellenzcluster durchgebracht, also einen fächerübergreifenden Forschungsverbund, der aber nötig ist, um auch den extra Elite-Uni-Zuschlag zu bekommen. Annette Schavan und Matthias Kleiner, Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, wollen den Neuen unter den 11 Elite-Unis in 5 Jahren die Chance geben, erneut anzutreten, um mit neuen Mitteln auch 10 Jahre lang an ihrem Elite-Status zu arbeiten. Matthias Kleiner.
Schon aus Gründen der Vernunft und der Fairness kann es keinen Zweifel darüber geben, dass auch die heute neu bewilligten Einrichtungen nach 5 Jahren die Chance auf eine zweite Förderung erhalten müssen. Und ich sage natürlich im Wettbewerb und unter strenger Begutachtung und Bewertung.
Die Bilanz Kleiners: Deutschland hat jetzt ein modernisiertes Hochschulverwaltungssystem und ein selbstverständliches über den Tellerrand gucken in den Fakultäten. Über 300 neue Professuren und in den Doktorschmieden und Forschungsprojekten 17.500 Nachwuchsforscher werden derzeit betreut. Mit der Initiative wollen Bund und Länder den Wissenschaftsstandort Deutschland stärken. Immer wieder argwöhnisch beobachtet, stimmt die Mischung, stimmt die regionale Verteilung bei den Juryentscheidungen von Deutscher Forschungsgemeinschaft, Wissenschaftsrat und den Bildungsministern von Bund und Ländern? In Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg findet sich kein einziges Exzellenzprogramm.
Eine schreckliche Beziehungstat hat sich im niedersächsischen Landkreis Peine ereignet. So hat ein 36 Jahre alter Mann in der kleinen Ortschaft Groß-Ilsede offenbar seine 4 Kinder getötet und anschließend versucht, sich selbst umzubringen. Der Vater liegt schwer verletzt im Krankenhaus, ist nicht vernehmungsfähig. Die Mutter hielt sich zum Zeitpunkt der Tat zum Urlaub im Ausland auf. Was bekannt ist dazu nun Lars Stör.
Eine Wohnsiedlung in Groß-Ilsede im Landkreis Peine. In einer kleinen Stichstraße befindet sich ein zweistöckiges Reihenhaus. Im ersten Obergeschoss hängen Papierblumen an einem der Fenster. An der Fassade blättert der Putz ab. Hier hat sich offenbar gestern in den Abendstunden ein Familiendrama abgespielt. Der Hildesheimer Oberstaatsanwalt Bernd Seemann.
Ein 36-jähriger Mann aus Ilsede, dringend tatverdächtig, gestern in den Abendstunden seine 4 Kinder im Alter von 12, 9, 7 und 5 Jahren getötet zu haben. Im Anschluss daran hat er sich selbst schwere Verletzungen zugefügt, vermutlich in Selbstmordabsicht. Der Beschuldigte befindet sich zurzeit schwer verletzt in einem Krankenhaus und ist nicht vernehmungsfähig. Inzwischen ist ein Haftbefehl beantragt worden. Im Augenblick ist er im künstlichen Koma, ist lebensgefährlich verletzt. Ob er überlebt, ist noch fraglich.
Laut Seemann waren wohl Beziehungsprobleme der Grund für die Tat.
Der dringende Tatverdacht, von dem wir ausgehen, beruht eben auf einem Abschiedsbrief, auf den Spuren am Tatort und auf einer SMS, die der Beschuldigte seiner Ehefrau geschickt hat. Dass er sinngemäß keine andere Möglichkeit sieht, als mit seinen Kindern zusammen zu bleiben.
Die Mutter der 4 toten Kinder befindet sich laut Staatsanwaltschaft zurzeit auf einer Urlaubsreise. Die SMS leitete sie an Verwandte weiter, diese schalteten danach die Polizei ein, doch diese kam zu spät zum Tatort. Die Beamten fanden die toten Kinder gestern Abend kurz vor Mitternacht. Die Leichen des 12-jährigen Mädchens und der 3 Jungen im Alter von 9, 7 und 5 Jahren weisen Schnittverletzungen auf, sagte Oberstaatsanwalt Bernd Seemann. Sie werden wohl noch heute in der Medizinischen Hochschule Hannover obduziert. Offenbar wurden die 4 Opfer im Schlaf getötet, so Seemann weiter. Die Nachbarn hätten keinerlei Schreie gehört. Auch Ilse des Bürgermeister Wilfried Brandes ist tief erschüttert.
Lars Stör berichtete aus Peine. Der heutige Tag der Europameisterschaft, er gehört der Gruppe D. Es sollte spielen in Donetsk im Kohlenrevier der Ukraine, Frankreich gegen die Ukraine. Dirk Walsdorf ist unser Reporter vor Ort. Es sollte spielen, aber das Ganze ist ins Wasser gefallen.
Ja, vorerst. Es ist sicherlich der kuriose Höhepunkt dieser Fußball-Europameisterschaft. Also pünktlich um 18 Uhr, bei dieser Euro ist ja alles gut organisiert, da pfiff Schiedsrichter Björn Kuipers aus den Niederlanden an. Aber nach 4 Minuten und 17 Sekunden pfiff er schon wieder ab und musste die Mannschaften in die Katakomben schicken. Denn im eigentlich furchtbar heißen Donetsk ging ein Gewitter hernieder, wie man es eigentlich nur aus Hollywood-Filmen kennt. Das heißt Abbruch wegen Unwetters. Es gingen Blitze runter über dem Stadion. Die Zuschauer flüchteten, die Spieler flüchteten. Jetzt hat sich das Wetter wieder beruhigt. Die Spieler sind in den Katakomben, versuchen sich irgendwie warm zu machen, denn es soll gleich weitergehen. Um 7 soll es wieder losgehen mit der Partie Ukraine gegen Frankreich. Da war sowieso schon genug Spannung in der Luft vor diesem Spiel. Jetzt hat das Ganze noch eine kuriose Note bekommen und das wird sicherlich dann ein sehr seltsames Spiel auf einem völlig durchnässten Rasen.
Das wollte ich Sie nämlich gerade fragen. Wenn man das im Fernsehen gesehen hat, kriegt man denn den Rasen wieder trocken? Ist der überhaupt bespielbar?
Naja, das ist alles in höchstem Maße relativ. Trocken wird dieser Rasen natürlich nicht sein, aber vielleicht eben noch bespielbar. Die Frage ist, rollt ein Ball noch? Das hat der Schiedsrichter gerade auch schon versucht einmal zu testen. Der rollt auch so ein bisschen. Ansonsten werden da die Entwässerungsmaschinen eingesetzt. Aber das wird jetzt ein ganz seltsames Spiel an der Grenze der Regularität. Aber es soll wohl klappen und soll weitergehen. Die UEFA würde ja auch in große Probleme kommen, wenn man jetzt nicht spielen würde.
Denn es gibt ja heute auch noch ein anderes Spiel, auch nicht unwichtig.
Genau, Gruppe D, 20.45 Uhr dann Schweden gegen England. Der Anstoß dieses Spiels wird nicht tangiert von den Verzögerungen in Donetsk. Das ist jetzt schon klar, denn erst die letzten Partien einer Gruppe müssen zeitgleich stattfinden. Und hier gibt es also auch jede Menge Zündstoff. England hat die Schweden zum Beispiel nie geschlagen, wenn es immer mal um etwas ging, EM-WM-Qualifikation. Die Engländer sind ersatzgeschwächt, müssen heute nochmal auf ihren besten Stürmer Wayne Rooney verzichten. Der ist weiterhin gesperrt. Und die Schweden haben ja gegen die Ukraine das erste Spiel verloren. Das heißt, die sind richtig unter Zugzwang, wenn sie noch Hoffnungen aufs Weiterkommen haben möchten.
Das heißt, Sie gehen davon aus, dass es gleich weitergeht. Wir haben 18.59 Uhr, da hören wir auch mal auf mit dem Echo des Tages. Und wenn man auf den Bildschirm schaut, dann sieht man, dass da schon die ersten Spieler auf dem Platz sind. Aber ob das funktioniert, wird sich sicherlich zeigen. Gut, danke Ihnen vielmals. Dirk Walsdorf war das aus Donetz. Mein Name ist Hermann Krause. Wir wünschen einen schönen Fußballabend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.